Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Heute ist in Deutschland Hitzeaktionstag. Der soll uns deutlich machen, dass Hitze bei uns das größte durch den Klimawandel beförderte Gesundheitsrisiko ist. Hitzewellen gefährden Menschenleben und solche Hitzewellen, die ziehen sich auch durch einen neuen Roman, durch das Buch Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft. Fiona Sironitsch hat diesen Roman geschrieben. Mit ihr spreche ich gleich über Hitze und Zukunft und Klimawandel und über die Mädchen mit diesem Sprengstoff-Hobby. Wir reden jetzt hier über einen neuen Roman, dessen Titel mir schon mal sehr gut gefällt. Der Roman heißt Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft. Das ist der erste Roman von Fiona Sironitsch. Sie hat für frühere Texte unter anderem den Literaturpreis Open Mic gewonnen. Für einen Auszug aus diesem Roman hat sie ein Stipendium des Deutschen Preises für Nature Writing bekommen. Fiona Sironitsch, die stammt aus Neuss in Nordrhein-Westfalen, lebt aber schon lange in Wien und dort ist sie für uns jetzt im Studio. Also hallo nach Wien, Frau Sironitsch.
Hallo.
Dieser Buchtitel, also ich sage ihn nochmal, weil er so schön ist, am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft. Ich könnte mir vorstellen, dass von so einer Idee, so einem Bild eben von Mädchen, die da Zeug in die Luft sprengen, dass sich von so einer Idee aus ein ganzer Roman entwickeln könnte. War das so oder hat das Buch einen anderen Ausgangspunkt?
Ach, das Buch hat, glaube ich, ganz verschiedene Ausgangspunkte. Ich habe immer das Gefühl, ich arbeite sehr fragmentarisch. Es kommen verschiedene Bilder und Themen auf und die sind in diesem Fall irgendwie wie so ein Stern aufeinander zugelaufen. Was aber wirklich recht früh oder was so ein wichtiger Moment war für diesen Roman, war die Entscheidung, dass ich gerne eine Zukunftserzählung schreiben würde. Genau, und da haben sich dann all diese Bilder von diesen rebellischen Mädchen irgendwie eingegliedert, ganz gut.
Und um bei denen noch zu bleiben, warum sprengen die denn Sachen in die Luft?
Genau, da gibt es eben diese beiden Hauptfiguren, Maya und Merle, das sind die Mädchen, die ganz am Anfang vor allem Sachen in die Luft sprengen. Und die beiden sind Kinder von Influencerinnen, das heißt, ihre gesamte Kindheit wurde eigentlich ziemlich lückenlos dokumentiert und online gestellt. Und dann an irgendeinem Punkt, als Maya die ältere der beiden Teenager ist, versteht sie, was da passiert ist und sieht diese Dokumente und wird ziemlich wütend. Und die beiden versuchen auf verschiedene Arten und Weisen Datensätze zu zerstören. Genau, um dieser Frühdokumentation was entgegenzusetzen.
Damit sind wir schon bei einem sehr interessanten Themenstrang des Romans. Er hat viele verschiedene, wir werden noch ein paar besprechen, aber wenn wir bei dem erstmal bleiben, diese digitale Erinnerung, das Dokumentieren von ganzen Lebensläufen, eben wie bei diesen Mädchen von der Kindheit an durch ihre Mütter, die als Momfluencerinnen unterwegs sind, das gehört zu so einem Themenkomplex, also diese Mädchen, Sie haben es beschrieben, zerstören diese digitalen Erinnerungen. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die unter anderem um die Erinnerung an verloren gehende Naturschätze, an Vögel zum Beispiel, die aussterben, um das aufzubewahren, gerade dass die Internetarchive retten wollen, damit diese Erinnerung auch an die Natur, die uns umgibt, nicht verloren geht. Das greift so ineinander. Wodurch ist dieses Thema dieser digitalen Erinnerung für Sie so wichtig geworden für diesen Roman?
Naja, ich fand es irgendwie ganz spannend, dass es auf der einen Seite immer darum geht, einzuordnen, welche Erinnerungen sind relevant, woran möchten wir uns eigentlich erinnern. Ich würde sagen, da geht es auch um die Frage, ab wann wird eine Information zu Wissen, die ist auch immer wieder Thema. Und dann hat mich interessiert, und deswegen habe ich diese beiden Themen irgendwie auch so analog gesetzt oder nebeneinander gestellt, dass es in beiden Fällen um eine Form von Verlust geht. Also es geht um den Verlust von digitalen Daten und dann geht es eben auf der Seite dieser anderen Figur, die sich eben mit dem Artensterben zum Beispiel auseinandersetzt und da versucht, digitale Daten zu bewahren. Da geht es eben auch um einen ganz, ganz großen Verlust, nämlich um den Verlust der Artenvielfalt, um den Verlust von verschiedenen Formen von Leben.
Und daraus entwickelt sich in Ihrem Roman so eine Krimi-Handlung wäre jetzt falsch, aber eine Spannungshandlung, sagen wir mal, von der wir aber nicht zu viel verraten wollen, ne, an dieser Stelle. Aber wir sollten darauf schauen, Sie haben gesagt, früh die Entscheidung, dass dieser Roman in einer Zukunft spielen soll. Es gab an einer Stelle mal so Hinweise, da habe ich mir so zusammengerechnet, dass es so in 10, 15 Jahren ungefähr in der Zukunft sein könnte. passt, ja.
Das ja, ich meine, es sind natürlich, es ist bewusst offen gehalten. Mhm. Und ich würde sagen, auch die Hinweise, die es gibt, sind nicht ganz eindeutig.
Ja, ja.
Aber es gibt immer wieder popkulturelle Verweise. Es gibt natürlich Verweise auf den Aktivismus unserer Gegenwart, die, wenn man sich die altersspannende Figuren anschaut, nahelegen, genau. 15, 20 Jahre, würde ich sagen, ja.
Das ist ja nicht weit weg, aber es ist vieles anders als heute. Es gibt immer wieder schwere Überflutungen. Es ist viel, viel heißer als heute. Die Wälder brennen quasi ständig. Also die Klimakrise ist da schon keine Krise mehr. Sie ist eine Katastrophe. Und Sie beschreiben das aber so, dass diese Katastrophe, würde ich jedenfalls sagen, nicht das Thema im eigentlichen Sinne ist, sondern so etwas wie der natürliche Hintergrund für Ihre Geschichte. Oder wie würden Sie das sagen?
Ja, da gehe ich total mit. Also ich würde sagen, dass deswegen auch die Erzählerin an manchen Stellen, ich habe das jetzt ein paar Mal schon gehört von LeserInnen, dass die vielleicht merkwürdig distanziert wirkt in angesichts dieser Katastrophe. Das hat einfach was damit zu tun, dass das für sie eine Form von Normalität ist. Also diese Erzählfigur, die heißt Era und die schreibt eben auf, was da gerade passiert und erlebt halt gleichzeitig auch noch irgendwie so eine erste Jugendliebe. Und da ist dann irgendwie, findet dann doch noch ganz schön viel von dem statt, was wir uns vielleicht heute auch unter Normalität vorstellen würden. Mhm. Genau.
Und ich musste beim Lesen Ihres Buches auch daran denken, dass es gerade eine ganze Reihe von Romanen gibt, die mit so einem Klimakatastrophenszenario arbeiten. Wir hatten letztens die Autorin Carla Kaspari hier in der Sendung mit ihrem Roman Das Ende ist beruhigend, heißt dieser Roman irritierenderweise. Auch da gibt es eine Zukunft, in der das Klima unerträglich heiß geworden ist, Deutschland kaum mehr bewohnbar ist, ganz Europa kaum mehr bewohnbar ist, man kann eigentlich nur noch unter so Kuppeln in künstlichen Atmosphären leben. Hat das für Sie, für das Schreiben dieses Romans eine Rolle gespielt, wie sehr dieses Thema gerade da ist, der Klimaveränderung, und dass auch andere Romane sich damit beschäftigen?
Also jetzt muss man dazu sagen, dass man einen Roman ja meistens ein bisschen länger schreibt, gerade einen ersten Roman, das dauert ein paar Jahre. Und ich würde sagen, ich habe so 2020, 2021 angefangen, ernsthaft in diesem Projekt zu arbeiten. Und genau da, ich glaube, dass, also auch jetzt wäre das immer noch so, wenn man sich entscheidet, einen Text zu schreiben, der sich mit Zukunft in irgendeiner Form auseinandersetzt, dann kann man das ganz schwer ohne diese Klimakatastrophe machen. Also ich glaube, das ist fast unausweichlich irgendwie, und gleichzeitig sind natürlich ganz viele andere Krisen, die gerade aktuell sind, in dem Roman entsprechend nicht thematisiert, weil die sich irgendwie anders zugespitzt haben oder genau. Also ich glaube, dieses Klimathema ist einfach zu omnipräsent, um es nicht zu verhandeln in Zukunftserzählungen, ja.
Diese nahe Zukunft, das ist der eine Zeithorizont, also in 15, 20 Jahren. Und natürlich liest man ganz viel von unserer Gegenwart in dieser Zukunft. Die andere Zeitebene, die Sie dem Buch geben, also Ihre Erzählerin Era, Sie haben es schon gesagt, die beschäftigt sich ganz viel mit dem Aussterben der Vögel um sie herum. Die Dohlen verschwinden, die Feldlerchen verschwinden, Buntspechte verschwinden, also für uns heute ganz alltägliche Vögel. Und damit setzen Sie in den Roman auch das Thema des Massenaussterbens, was wir gerade miterleben, mit verursachen, ein und schauen zurück auf andere solche Massenaussterbeereignisse. Und dadurch bekommt Ihr Roman so einen erdgeschichtlichen, weiten zeitlichen Horizont. Warum haben Sie diese Zeitebene noch eingezogen?
Naja, weil diese Beziehung, ja, also ich glaube, es ist sehr wichtig, sich anzuschauen, was für Formen von Massenaussterben es schon gab, wenn man sich mit dem aktuellen Massenaussterben konfrontiert sieht. Und die Verbindung ist ja auch, also die ist ja nicht weit hergeholt. Ganz spannend finde ich da zum Beispiel auch den Bezug, den Era als Erzählfigur ja aufmacht, zwischen Vögeln und Dinosauriern. Mhm. Und das ist ja inzwischen auch medial relativ, relativ gut abgedeckt, so diese Forschung dazu, wie gefiedert die Dinosaurier eigentlich gewesen sein sollen. Genau, und da haben, ja, das hat mich einfach wahnsinnig interessiert, irgendwie sich das nochmal so anzuschauen. Ah, da gibt's heute noch Tiere, die eigentlich diesen Wesen, die irgendwie auch so ein bisschen mit denen man das Massenaussterben so groß assoziiert, die denen gar nicht so unähnlich sind. Mhm. Genau. Mhm.
und die bis heute um uns sind.
Ja.
Lassen Sie uns mal hören, welchen Ton Sie Ihrem Buch gegeben haben. Wir haben verabredet, dass Sie uns einen kleinen Auszug vorlesen, und zwar gleich die ersten Sätze des Romans. Ja. Würden Sie das jetzt für uns tun, bitte?
Gerne. Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft. Pappbecher, Aludosen, Plastikflaschen. Die Luft ist warm, der Wald ist mit Kiefern. Man kann den Dreck an ihren weißen Sohlen sehen. Sie tragen die neuesten Sneakers. Sie tragen dunkle Tücher vor dem Mund. Sie haben lange braune Haare und verpixeln ihre Augen. Eine ist groß, so groß wie ich vielleicht. Eine ist klein, so klein, trotzdem zündet sie die Lunten an. Niemand spricht. Die Große leitet an. Beide schauen zur Begrüßung immer in die Kamera und nicken.
Ein Ausschnitt aus dem Debütroman von Fiona Sironitsch. Der Wald ist mit Kiefern, ist mein Lieblingssatz aus dem Ausschnitt. Dieser an der Stelle extrem lakonische Ton, war der gleich zu Anfang da oder mussten Sie sich da ranschreiben an diesen Ton?
Ach, das kann ich so schwer sagen, weil eben, wie gesagt, dieser Text dann auch doch mit vielen Fragmenten irgendwie entstanden ist und ich da viele Dinge dann wieder gelöscht und neu geschrieben habe. Aber ja, wahrscheinlich muss ich mich da ein bisschen reinschreiben. Ja.
In Ihrem Roman, Sie erzählen eigentlich nur von Frauen, also von Mädchen und Frauen in Ihrem Buch, und die Solidarität, die es auch gibt unter diesen Frauen, auch aus verschiedenen Generationen, das ist, würde ich sagen, eine der wenigen hoffnungsvollen Momente in Ihrer Geschichte. Sonst erzählt der Roman, Sie haben es vorhin auch schon angesprochen, von lauter Verlusten, vom Aussterben, vom Verschwinden, von Verkleinern, von Lebensräumen. Ist das Ihre Erfahrung unserer Gegenwart, dass es fast nur Verluste gibt?
Naja, ich würde da jetzt gar nicht sagen, dass diese Solidarität, die ist ja nichts Kleines, die daneben steht. Und die finde ich schon ganz schön wichtig und die würde ich gerne hervorheben. Also dass es da wirklich auch um ein menschliches Miteinander geht. Und das ist ja auch genau das, was einen irgendwie hoffnungsvoll in die Zukunft blicken lassen kann, die Möglichkeit von Kommunikation und die Möglichkeit, irgendwie zusammen Strukturen zu schaffen. Also, ja.
Das ist da neben allen Verlusten, von denen dieser Roman erzählt. Der Roman Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft. Der Roman von Fiona Sironitsch ist im Echo Verlag erschienen mit 208 Seiten, der Preis 23 Euro. Haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Danke für die Einladung.
Straßenkritik.
Ich bin Mirjam Merten und gerade hier in Leipzig mit Freunden zum Tischtennisspielen verabredet. Eigentlich aus Halle. Genau, und ich lese gerade den 10. Volker Kutscher-Roman. Der heißt dann einfach nur Rad. Ist ja die Reihe um Gerion Rad. Ich habe die Serie Babylon Berlin damals angefangen und fand die gar nicht so gut. Aber die Krimi-Reihe hat mich dann doch richtig dolle erwischt. Und bis auf den einen Band, das war, glaube ich, entweder 2 oder 3, ich glaube der zweite, fand ich die alle super stark, auch der Geschichtsbezug. Ich nehme da ganz viel mit. Und jetzt beim 10. lese ich aber gerade super langsam, weil es der letzte ist. Und ich will nicht, dass es vorbei ist, weil ich Charlotte so mag und die ganzen handelnden Personen so spannend finde und dieses Berlin dieser Zeit. Und teilweise ist es auch einfach gruselig, weil auch so viele Parallelen zu heute sind. Ja.
Das kenne ich auch, extra langsam lesen, damit ein geliebtes Buch nicht zu Ende geht. Immerhin 620 Seiten hat dieser 10. Gerion-Rath-Roman von Volker Kutscher, der eben einfach Rath heißt. Im Piper Verlag ist das Buch erschienen und 26 Euro ist der Preis für die 624 Seiten. Mirjam Merten liest das Buch in Leipzig und in Halle und hat uns davon erzählt. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew gab es vor kurzem eine Buchmesse vom 29. Mai bis zum 1. Juni. 111 Verlage haben dort ausgestellt und es gab auch besonders prominente Besucher. Präsident Wolodymyr Selenskyj und seine Frau waren auch zu Gast bei der Buchmesse. Aus Deutschland war unter anderem die Übersetzerin Claudia Date in Kiew dabei. Und die ist jetzt in Jena für uns am Telefon. Guten Tag, Frau Date.
Ja, hallo.
Diese Buchmesse hatte ein Motto, das Motto Everything is Translation, also alles ist Übersetzung. Müsste Ihnen als Übersetzerin ja sehr gefallen haben. Was war denn damit gemeint bei der Messe?
Ja, das Fokusthema Everything is Translation wurde kuratiert von der Osteuropa-Historikerin Marcy Shore. Die ist jetzt tätig an der University of Toronto zusammen mit der ukrainischen Autorin und Übersetzerin Oksana Forostyna. Und es ging um alle Fragen rund um das Thema Übersetzung, Kommunikation und kommunikative Hindernisse, auch Metaphern und all die Dinge, die mit unserem täglichen Sprechen miteinander zu tun haben.
Und warum ist das Übersetzen für diese Buchmesse in der Ukraine ein so wichtiges Thema, dass dieses Thema so in den Mittelpunkt gestellt wird?
Also ich glaube, zum einen macht man im Krieg die Erfahrung, dass bestimmte Wahrnehmungen, bestimmte Erlebnisse, auch eine bestimmte Form von Miteinander nicht so einfach vermittelbar sind. Selbst wenn man Erlebnisse schildert, bleibt es trotzdem für diejenigen, die an dem Krieg nicht beteiligt sind, die nicht unter dem Krieg leiden, mehr oder weniger unverständlich, was sich da vollzieht. Und ich glaube, das betrifft eben jetzt nicht nur Menschen, die außerhalb der Ukraine leben, sondern die auch in verschiedenen Sphären im Land beschäftigt sind, die Leute an der Front, diejenigen, die im Hinterland sind. Diese Erfahrung, dass Dinge sich einzigartig ereigneten, die nicht so leicht nachvollziehbar sind, lagen dem Thema zugrunde.
Und was haben Sie da gehört? Was für Überlegungen gab es da, wie man solche Erfahrungen anderen Menschen zugänglich machen kann, also übersetzen kann?
Also es ist nach wie vor so, dass die Poesie eine sehr große Rolle spielt in der Vermittlung dieser Kriegserfahrung. Und das hängt damit zusammen, dass Dichtung durch ihre knappe Form sehr viel Raum gibt, um eigene Erfahrungen in das Gesagte mit einzuspeisen. Es ist also in gewisser Weise eine sehr demokratische Form des Sprechens. Dinge werden nur zum Teil ausgesprochen und lassen noch einen großen Raum, um sich selbst dann darin wiederzufinden. Aber es gibt natürlich auch andere Formen, die verschiedene Bücher betreffen oder auch eben andere Veranstaltungen, die noch stattgefunden haben, wo sehr viel darüber gesprochen wird, wie man miteinander ins Gespräch kommt. Und das konnte man auf der Buchmesse auch sehr gut beobachten. Die Messe ist ja im Vergleich zu unseren Buchmessen relativ klein. Also das Gelände muss man sich wie so ein Ausstellungskomplex vorstellen, so im Karree, wo man praktisch so rumgehen kann. Die Hallen sind wie so eine Art sehr moderne Ausstellungshalle. Und man merkt also dieser gesamten Gestaltung der Messe an, dass sie auf Kommunikation, auf Begegnungen und auf das Schaffen so von diesen Begegnungsräumen ausgerichtet war.
Eine relativ kleine Messe, sagen Sie. Ich habe schon gesagt, 111 Verlage waren dort. Wie war so das Verhältnis von ukrainischen Ausstellern und Menschen, die wie Sie aus dem Ausland in die Ukraine gekommen sind? Waren viele internationale Besucher dort?
Also der Anteil der internationalen Besucher war relativ gering. Also wir können uns das ungefähr noch immer im Verhältnis so vorstellen. Die Zahlen, die heute kamen, also die Messe hatte 30.000 Besucher, aber immerhin fanden 200 Veranstaltungen statt. Also das fand ich schon sehr erstaunlich. Und es gab eben außer dem Fokusprogramm noch ein Literaturprogramm, ein Kinder- und Jugendprogramm, ein Fachbesucherprogramm. Und da komme ich jetzt nochmal zu Ihrer Frage zurück. Mhm. Innerhalb des Fachbesucherprogramms wurde extra ein Fellowship-Tag aufgelegt, an dem verschiedene Verlegerinnen und Verleger aus unterschiedlichen Ländern eingeladen waren, sich mit dem ukrainischen Buchmarkt vertraut zu machen. Auf der Veranstaltung bin ich selber auch beteiligt gewesen und wir haben eben über die Rolle von Übersetzungen gesprochen. Es waren Verleger aus Italien, Georgien, Tschechien, Frankreich und den nordischen Ländern, also aus Finnland und Schweden dabei. Und das war schon sehr interessant. Aber prinzipiell ist es natürlich so, dass einerseits auch die finanziellen Möglichkeiten der Messe selbst beschränkt sind, ausländische Teilnehmerinnen und Teilnehmer einzuladen. Und natürlich ist auch die Beurteilung der Sicherheitslage von außen für viele Personen ein Hinderungsgrund, dort teilzunehmen.
Was Sie gerade gesagt haben, dass da 30.000 Besucher in diesen Messetagen zu dieser Buchmesse gekommen sind. Mir wiederum kommt das ziemlich viel vor, vor allem wenn ich auch daran denke, dass es ja eben eine Buchmesse während eines Krieges ist, dass Russland nach wie vor auch Kiew immer wieder aus der Luft angreift, dass wir ja wissen, dass Russland auch durchaus kulturelle Ziele angreift mit Bomben und Drohnen. Wie war das eigentlich präsent während der Messe, diese ständige Gefahr auch von Luftangriffen?
Ich würde sagen, für diejenigen, die wie ich von außen kommen, ist das eine sehr besondere Form der Verbindung von Normalität und Bedrohung. Also die Veranstaltung und auch die Verlage, die dort präsent waren, repräsentieren beides. Also sie versuchen, eine Normalität herzustellen, in dem Bücher präsentiert werden, der verschiedensten Couleur, also zu allen möglichen Themen, genauso wie bei uns auch Ratgeber, Literatur, Sachbuch. Es werden sehr viele Klassiker neu aufgelegt. Aber es gibt natürlich auch den starken Bezug zu dem, was sich aktuell im Land abspielt, Kriegserfahrungen der verschiedenen Art. Wir hatten auch Luftalarm mehrere Male während dieser Tage und dann gibt es also ein geordnetes System, nachdem also alle Besucherinnen und Besucher die Räume verlassen und sich in den Schutzkeller begeben. Und dort kam ich mit einer ukrainischen Autorin aus Mariupol ins Gespräch, deren Mann eben bei Azovstal gefangen genommen wurde und die jetzt eben schon seit 3,5 Jahren darauf wartet, dass er im Gefangenenaustausch freikommt. Und das war dann auf einmal so ein Einbruch auch dieser Kriegsdimension.
Ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass auch der ukrainische Präsident Zelensky bei der Messe war, was ja auch ein Zeichen sein kann dafür, dass so ein Ereignis eben mit 30.000 Besuchern in Kriegszeiten auch eine symbolische Bedeutung hat, politische Bedeutung hat. Wie haben Sie das wahrgenommen? Ist das ein auch politisch wichtiges Ereignis in der Stadt?
Ja, das war auf jeden Fall so. Also am Freitagnachmittag, das wurde natürlich vorher nicht bekannt gegeben, denn es mussten ja auch Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Also das wusste man dann so ungefähr eine halbe Stunde vorher, dass er kommen würde. Er kam dann mit seiner Frau, ist die einzelnen Stände abgelaufen, hat sich Sachen zeigen lassen, hat auch was gekauft. Und ich glaube, dass ihm das ganz wichtig ist. Er kommt also jedes Jahr und sowohl den Organisatorinnen als auch den Besuchern und Besucherinnen war das sehr wichtig zu sehen, dass er Anteil nimmt, dass er eben der Kultur auch eine große Bedeutung beimisst und eben, dass er dort auch sichtbar und sichtbar ist und dass man ihm begegnen kann. Ja, was natürlich zum Beispiel für Wladimir Putin unvorstellbar wäre, in einfach sich so einen Raum des demokratischen Erzählens hineinzubegeben und eben dort auch Fragen entgegenzunehmen und einfach mit den Menschen zu sein.
Und Sie ganz persönlich, Sie übersetzen ja auch aus dem Ukrainischen, soweit ich weiß, haben Sie auch persönlich jetzt Projekte mitgebracht aus Kiew von der Buchmesse?
Ich bin im Moment gerade dabei, mit der ukrainisch-österreichischen Autorin Tanja Malatschuk eine Klassikerbibliothek auf den Weg zu bringen. Da werden die ersten beiden Bände jetzt im Herbst beim Waldstein Verlag erscheinen. Gedichte und Tagebücher von Taras Schewtschenko und Erzählungen von Lesja Ukrainka. Das ist ein Projekt, was auf 3 Jahre ausgelegt ist und dem werden noch weitere 6 Bände folgen. Das Projekt nimmt mich im Moment sehr in Anspruch, sodass ich im Moment sehr vorsichtig bin, damit neue Dinge zu beginnen. Aber das, was ich gesehen habe, vor allen Dingen auch im Bereich der Poesie, inspiriert mich sehr und ich schaue dann, also es ist natürlich jetzt mit Dichtung nicht so ganz einfach, dann auch einzelne Autorinnen oder Autoren unterzubringen, aber dass man da eben auch für Festivals wieder was anbieten kann und dass man neue Stimmen reinbringen kann. Da habe ich schon einiges gesehen und da freue ich mich auch drauf, dass wir dann in Deutschland wieder neue Stimmen hören werden.
Die Jena-Übersetzerin Claudia Data hat an der Buchmesse Arsenal in Kiew in den letzten Tagen teilgenommen. Haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch, dafür, dass wir an Ihren Eindrücken teilnehmen konnten. Vielen Dank.
Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wir reden jetzt hier über einen Roman aus Neuseeland, der in Deutschland schon begeistert besprochen wurde, nämlich der Roman Aue von Becky Manawatu. Das ist ihr erster Roman und für uns hat ihn der Kritiker Martin Zehringer gelesen. Hallo, seien Sie willkommen.
Hallo.
Der Roman, der soll erzählen von einer Maori-Familie in Neuseeland. Was ist das für eine Familie?
Das ist eine zersplitterte Familie. Die ist noch nicht ganz zusammen. Er beginnt mit 2 Brüdern. Tauriki und Ari. Tauriki bringt Ari aufs Land zu einer Tante. Man weiß nicht so genau warum, aber er soll jetzt hier leben. Und Tauriki selbst macht sich mit dem Auto und dem Surfbrett auf dem Dach davon. Er sagt seinem kleinen Bruder nicht, dass er sich vorgenommen hat, zu verschwinden auf die Nordinsel. Und der kleine Ari muss sich jetzt mit seinem neuen Leben arrangieren. Er hat es ein bisschen schwer, weil der Onkel Stu, der Mann, der Tante, das ist ein Pakehaar, so nennen die Maori die Weißen. Und der hat überhaupt nichts übrig für seinen kleinen Neffen. Er lässt ihn das auch spüren, aber er findet eine Freundin in der Nachbarschaft, die Gleichaltrige, das sind zwei Achtjährige, mit der er jetzt die Natur erlebt. Sie gehen nicht in die Schule, weil kein Bus kommt. Er erlebt die Natur und sie erzählen sich tolle Storys und machen sich so ihr eigenes Bild von den Erwachsenen.
Das heißt, die Familie, um die es geht, ist die Familie dieser beiden Brüder, diese neue Konstellation mit Tante und Onkel. Wahrscheinlich auch das, was vorher passiert ist mit den Eltern vielleicht. Das haben Sie ja nur angedeutet.
Ja, das, was vorher passiert wird, kommt in einem dritten Strang. Das ist so ein Episodenroman. Die Episoden sind ineinander verschachtelt und in der dritten Erzählung kommt die Geschichte der Eltern. Ich möchte nicht zu viel davon verraten. Es geht um zwei Cousinen, Seth und Jade. Das ist eine Szene, die ganz anders ist als die der Achtjährigen. Sehr rohe, sehr raue Szene. Es wird auch schon in einem sehr krassen, sozialrealistischen Stil erzählt. Das ist eine Jugendgang, eine Maori-Gang, die leben in einem Haus. Es wird das Haus genannt, schicksalshaft. Und die beiden Frauen versuchen so auf die ein oder andere Art da aus diesem Drogensumpf dann auch zu entkommen.
Das ist, wenn ich es jetzt richtig verstehe, noch ein anderer Teil dieser Familie rund um diese beiden Cousinen. Und Sie haben gesagt, da ein sehr krasser, sozialgenauer Ton, ja, bei den Kindern, bei diesem Jungen, dem Achtjährigen, ganz anderer Ton. Also ein Roman mit sehr verschiedenen Tonlagen?
Mit sehr verschiedenen Tonlagen und es ist auch sehr spannend, weil zum Beispiel wird die Geschichte von Seth und Jade, die wird retrospektiv erzählt. Man kriegt es am Anfang nicht so genau mit, wo kommen die jetzt her, was haben die eigentlich hier verloren, mit wem haben wir es zu tun. Mhm. Es entschlüsselt sich dann so nach und nach. Das ist ein ganz anderes Milieu als das der Kinder und wir kommen in der Perspektive der Kinder in diesen Roman, ne? Also Achtjährige, das wird die Becky Manawatu, die schildert es wirklich sehr empathisch und man gerät wirklich durch die Perspektive der Kinder in diese stark konfliktreiche Welt.
Und konfliktreich ist die auch durch den Zusammenprall, das haben Sie bei dem Onkel ja schon angedeutet, durch den Zusammenprall der Maori-Kultur und von Maori-Menschen mit den weißen Neuseeländern. Ist das ein wichtiger Teil der Konflikte hier?
Das ist jetzt nicht unbedingt der Teil, der geschildert wird. Also es geht jetzt hier nicht krass um einen Kulturkampf zwischen Maori und weißen Neuseeländern. Aber man spürt natürlich durch diese Art, wie die zersplitterte Familie geschildert wird, dass es auch um die Gesellschaft der Maori geht, die ja auch selbst nicht mehr so in ihrer einheitlichen Lebensweise existieren kann. Die sind auch zersplittert. Das ist ein gesellschaftlicher Konflikt und in dem Fall natürlich kodiert durch die kulturelle Geschichte der Maori, die ethnische Geschichte.
Nun haben Sie gesagt, dass es streckenweise gar nicht so einfach ist, diesem Roman zu folgen. Kann ich da ableiten, Sie sind jetzt nicht so begeistert von dem Roman, wie das zum Beispiel die Kritikerin der FAZ war?
Begeistert? Doch, ich bin eigentlich schon, ich fand das sehr gut. Ich finde das ja immer ganz gut, wenn man herausgefordert wird, auch ein bisschen als Leser. Mhm. Und die Art, wie die Autorin die Kinderfiguren schildert, die ist schon sehr mitreißend. Das hat mich schon sehr begeistert. Man wird schon richtig ein bisschen süchtiger, weiterzulesen und geht dann über die Hürden der Schwierigkeit jetzt zu erkennen, worum geht es genau jetzt. Durch diese verschiedenen Episodensprünge kommt man eigentlich ganz gut weg. Und im Lauf der Zeit wird es ja auch dann klar. Vor allem ist ja auch sehr interessant, man hat die Chance, diese ganz bestimmten Probleme der Maori-Jugendlichen zum Beispiel auch besser zu verstehen, wenn man mal den Katalog der Autorin am Ende des Romans nachliest. Da steht dann zum Beispiel auch, da gibt es bestimmte Konzepte wie Wakama, das heißt Scham. Und das ist so eine Art von kulturellem Minderwertigkeitskomplex, den vor allem Jugendliche haben. Das heißt, der Taukiri zum Beispiel ist eigentlich ein recht flotter Junge, der kommt ganz gut an, hat auch viel Erfolg bei den Mädchen, kann gut Musik machen, ist sportlich, aber er kommt nicht so richtig voran. Und das hat was mit diesem kulturellen Minderwertigkeitskomplex zu tun. Und wenn man weiß, also ich empfehle zu lesen, dass den der Anhang, wenn man das weiß, dann versteht man auch schon ein bisschen mehr, was ist das spezielle Maori hier.
Mhm. Also vielleicht mit dem Anhang anfangen beim Lesen dieses Romans, des Romans Aue von Becky Manawatu. Der wurde aus dem neuseeländischen Englisch übersetzt von Jana Gronert, ist im Kröner Verlag erschienen mit 460 Seiten. 27 € ist der Preis. Vielen Dank an unseren Kritiker Martin Zehringer.
Dankeschön.
Jetzt geht es bei uns um Menschen, die träumen, mit einem Buch von Guillaume Martin-Guyonnet. Das ist einerseits ein erfolgreicher Radprofi, andererseits auch ein Bestseller-Autor mit dem Buch Sokrates auf dem Rennrad. Ein studierter Philosoph ist er auch noch und der Buchhändler Carsten Wist vom Wist Literaturladen in Potsdam möchte uns dieses Buch empfehlen. Guten Tag, Herr Wist.
Ja, schönen guten Tag, hallo.
Was finden Sie denn gut an dem Buch von Menschen, die träumen von Guillaume Martin-Guyonnet?
Genau, es gibt ja wenige Sportler, die richtige Literatur lesen, also richtig gute Bücher. Es gibt noch wenigere, die richtig extrem gut erzählen können. Ja, was ich weiß jetzt, Christoph Kramer und Frau Petkovic. Und jetzt kommt Guillaume Martin mit seinem dritten Buch, ein wirklich erzählerisch gelungenes Buch, wo er über drei in seine Heimat zurückkehrt, in die Normandie, und wo er sozusagen drei Personen hat. Die eine ist er natürlich, der Erzähler, der Rennradfahrer, der davon träumt, Rennradprofi zu werden. Die andere Person, das ist Danny, das ist eigentlich sein Vater, der sozusagen Landarbeiter herkunftsmäßig dann zum Schriftsetzer wird, dann auch Rennradfahrer ist und dann zum Schluss dann in dieser Normandie eine Art Ayurveda-Zentrum eröffnen wird. Und dann geht er weit zurück ins 16. Jahrhundert, hat so ein romanischen Humanisten, der völlig unbekannt war, Guy Lefebvre entdeckt, ein so homme de lettres, der wie gesagt völlig vergessen war und der durch große Bibelübersetzungen in mehrere Sprachen, die sogenannte Antwerpener Bibel, davon geträumt hat, da sein Werk humanistisch zu vollenden. Und diese drei fügt er sozusagen unterschiedlichsten Erzählsträngen mit dieser Idee, mit ihren Träumen halt zusammen. Ja, und das macht er wirklich sehr, sehr gut, weil er da auch mit vielen philosophischen Betrachtungen dazwischen kommt, über den Sinn und Unsinn des Leistungssports schreibt und dass er sozusagen eigentlich mit dem Schreiben angefangen hat. Das ist auch eine sehr schöne Erklärung. Und aus dem Grund, weil er die Unschuld am Radfahren verloren hat. Also er kann durchaus reflektieren, warum quälen die sich da hoch? Warum machen wir das hier eigentlich? Ja, hat ja auch über Nietzsche seine Masterarbeit geschrieben. Und das sind viele sehr, sehr interessante Gedanken. Dann diese ja, so dreiadrigen Erzählstränge. Das macht das zu einem sehr erhellenden Buch.
Herr Wist, ich habe von Ihnen Fotos gesehen im Netz. Das Netz zeigt ja alles in Rennradkleidung auf einem Rennrad. Kann das noch eine zusätzliche Verbindung von Ihnen zu diesem Rennradautor stiften?
Unbedingt. Ich habe Guillaume Martin, weil, wie gesagt, ich fahre sonst immer zur Tour de France, bis ich vor 2,5 Jahren hatte einen blöden, wirklich schweren Sturz. Seitdem war ich jetzt nicht mehr da. Ich habe ihn auch mal gesehen. Da ist er noch für Cofidis gefahren auf dem Rennrad. Der hat ja 8 Tour de France Teilnahmen. Verfolge das natürlich intensiv. Weiß jetzt auch, dass er einen neuen Rennstall hat und hoffe, dass er war einer der besten Franzosen immer in der Gesamtwertung. Seine beste Platzierung war mal 8. Platz bei der Tour de France. Die Franzosen gieren ja danach, irgendwie mal wieder einen zu haben, der in den Top 10 ist. Und das war er zumindest in seiner besten Zeit. Ich hoffe, dass er jetzt nach wie vor in Form ist. Wobei ich bei diesen ganzen kritischen Betrachtungen schon mitkriege, dass er sich natürlich noch zu motivieren weiß. Aber ich bin mal gespannt, was er in diesem Jahr abliefert bei seinem neuen Rennstall. Ja.
Interessante Paarung. Rennfahrer, Rennradfahrer und Philosoph und eben sehr guter Buchautor Guillaume Martin-Guyonnet von Menschen, die träumen, heißt sein Buch. Dann wollen Sie uns empfehlen, Texte des 2001 verstorbenen Schriftstellers Thomas Brasch, nämlich seine gesammelte Prosa, die kann man jetzt lesen in dem Band Du musst gegen den Wind laufen. Warum sollte man den Band lesen, Ihrer Meinung nach?
Also unbedingt lesen. Thomas Brasch, das ist zum ersten Mal die Zusammenstellung. Ja, die hat Gott sei Dank, bevor sie noch gestorben ist, 2024, Martina Hanf, zusammengestellt. Sehr, sehr schön, mit vielen, vielen Anmerkungen, dass sozusagen noch Licht in die Zusammenhänge, in die historischen Zusammenhänge, die Zeitzusammenhänge, in die schriftstellerischen Zusammenhänge von Thomas Brasch bringt. Und weil man einen Dichter hat, wie es ihn heutzutage überhaupt nicht mehr gibt, der mit einem auf der einen Seite Zorn, mit einer Wut, aber auch mit einem Humor schreibt, der anarchisch ist, der ungebändigt ist, ja, und der sozusagen vor Kraft sprüht und auch vor das ist sozusagen, wenn man bei der, auf der einen Seite hatten wir einen Rennradfahrer, das wäre jetzt sozusagen letzten Endes ein Schwergewichtsboxer, ja, der aber so im Stile von Mike Tyson zuschlägt und wir müssen uns da ganz schön, mitunter finden wir uns auch als Leser in den Seilen wieder. Und das sind interessante Texte, weil zum Teil eben noch nicht veröffentlicht, beginnt natürlich ikonisch mit Vor den Vätern sterben die Söhne, weil das ist ja etwas, was wir sozusagen in der DDR geborene sowieso unseren Vätern in der Generation um die Ohren hauen sollten, dieses Buch hoffentlich auch gehabt haben. Und demzufolge kommen dann ganz kleine Texte aus der Anfangszeit, ja, wo er noch nur, keine Ahnung, was sein erster Text, da war er 11 Jahre alt, ja, und dann viele Texte über Theater, kleine Prosa, Märchen, dann auch Essays, essayhafte Einschübe, ja, über Bertolt Brecht oder einer heißt zum Beispiel Bier für Bukowski. Und es ist ja eigentlich ein großer Skandal, dass Thomas Brasch eigentlich nur immer zu seinen Jubiläen, Gott sei Dank gibt es ja den Suhrkamp Verlag, ja, der das immer noch hochhält, und eigentlich nur zu seinen Jubiläen, wenn er jetzt halt 80 geworden wäre, ja, dann redet man wieder über ihn, ja.
Und wir sollten das mehr tun, über Thomas Brasch reden.
Ja,
können.
Unbedingt. Auch die Theater sollten sich wieder seiner Stücke erinnern, ja.
Du musst gegen den Wind laufen, heißt der Band mit seiner gesammelten Prosa, der jetzt im Suhrkamp Verlag erschienen ist, herausgegeben von Martina Hanf. Und noch eine dritte Empfehlung, die kommt von einem großen Schriftsteller, der Norweger Thomas Espedal, mit seinem Buch Lustfrüchte einer Arbeit, Lesefrüchte. Wir haben ja nur noch kurz Zeit, Herr Wist, also kurze Empfehlung. Was macht Thomas Espedal da eigentlich? Erzählt er von seinen Lektüren in dem Buch?
Ja, genau. Das ist der zweite Teil. Da sozusagen Lesefrüchte nennt er es dann. Aber im ersten Teil erzählt er davon, wie er Schriftsteller geworden ist, wie er gegen seine Mutter und gut war, sodass die Mutter ihm eigentlich sozusagen eher den Vogel gezeigt hat. Und er musste immer gegen den Widerstand der Mutter ankämpfen. Die war keine Helikoptermutter, die alles möglich gemacht hat, ihn dahin gefahren hat zum nächsten Workshop oder sonst wie. Nein, sie hat sozusagen immer dagegen angekämpft. Über seine Jugend schreibt er und aber auch über seine Probleme, über seine rauschhaften Probleme, also mit dem Alkohol, mit den Schreibblock. Und wie er sich da immer wieder rauskämpft und und auch seine Lektüren im Sinne von, was hat er gerne gelesen? Immer wieder Marguerite Duras, immer wieder Rimbaud, Baudelaire, Marcel Proust, Peter Handke. All das sind in klugen Bemerkungen, ja, und ist dieser so, wie soll man sagen, poetischen Prosa, ja. Und an einer Stelle heißt es beim Lesen von Rimbaud, rief er, ja, das ist es. Und so können wir ganz genau sozusagen beglückt rufen, wenn wir Espedal lesen, ja, das ist es. Diese Lektüre jubeln, ja.
Das rufen wir jetzt bei seinem Buch Lustfrüchte einer Arbeit, Lesefrüchte von Thomas Espedal. Carsten Wist hat uns das empfohlen, seine Potsdamer Buchhandlung, die heißt Wist, der Literaturladen. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, für diese Empfehlung.